Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Alle Welt redet vom Mobilfunkstandard 5G. Für die Industrie und Wirtschaft spielt das ultraschnelle Internet eine zentrale Rolle, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch Verbraucher und Kühlschränke können sich auf schnellere und stabilere Verbindungen freuen.
Die Mobilfunktechnik von morgen. 5G.
5G ist unser neuer Kommunikationsstandard. Ich kann ganz schnell Daten herunterladen, ich kann schnell Daten hochladen ins Internet, aber ich kann auch in Echtzeit kommunizieren. Brillen werden vernetzt sein, Autos.
Dann lassen sich Operationen in Echtzeit aus der Ferne durchführen.
Und dafür ist 5G der richtige Standard.
Andere machen sich Sorgen. Noch mehr Strahlung, noch mehr Gesundheitsgefahren. Nach den Suchtrends bei Google gehören 5G gefährlich oder 5G-Netz gefährlich zu den besonders häufigen Anfragen im Zusammenhang mit 5G. Und bei YouTube warnen beispielsweise massenhaft Videos vor möglichen Risiken.
5G ist Gefahr für Leib und Leben.
Diese neue Technologie hat eine gefährliche Schattenseite, über die weder Mobilfunkbetreiber noch deren Anwender gerne nachdenken.
Und das bedeutet natürlich ein höheres Krebsrisiko und eine größere Belastung für elektrosensible Menschen.
5G, Gefahr für unsere körperliche Unversehrtheit.
Der Fall 5G, Indizien und Beweise zu Gesundheitsgefahren des Mobilfunkstandards 5G. Am Mikrofon bei Wissenschaft im Brennpunkt begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Noch in diesem Jahr könnte die neue Mobilfunkgeneration 5G in den regulären Betrieb starten, wobei 5G nicht gleich 5G ist, denn 5G kann unterteilt werden in drei Bereiche, in denen gefunkt werden soll. Welche das sind, das haben wir für Sie kurz und knapp zusammengestellt.
Bereich 1, der sogenannte Sub-3-Gigahertz-Bereich.
Wie seine Vorgänger wird 5G auch Frequenzen zwischen 700 MHz und 2,6 GHz nutzen. Technisch ähnelt 5G hierbei seinem älteren Standard LTE.
Bereich 2, das C-Band.
Das sogenannte C-Band wird erstmalig für den Mobilfunk genutzt. Die Kommunikation zwischen Basisstation und Endgerät erfolgt in Deutschland auf Frequenzen zwischen 3,4 bis 3,7 Gigahertz. Dabei werden neue Verfahren verwendet, wie das sogenannte Beamforming, bei dem die Funkwellen quasi gebündelt und dann zielgerichtet zum Empfangsgerät gesendet werden.
Bereich 3, die Millimeterwellen.
Als Millimeterwellen wird jener Bereich bezeichnet, der zumindest in Deutschland im hochfrequenten Spektrum zwischen 26 und 28 Gigahertz liegt. Es gibt auch Versuche, in noch höheren Bereichen zwischen 60 und 100 Gigahertz zu funken, was jedoch physikalisch äußerst herausfordernd ist.
Grundsätzlich gilt, je niedriger die Funkfrequenz, desto besser breiten sich die Funkwellen aus und durchdringen auch beispielsweise Wände. Nachteilig dagegen ist, dass weniger Daten mit weniger hoher Bandbreite übermittelt werden können. Leistungsfähiger sind Netze mit hoher Frequenz, die dafür aber weniger Fläche abdecken und Hindernisse nur schlecht durchdringen.
Die 5G-Netze werden parallel zur aktuellen LTE-Technik aufgebaut. Teilweise können sogar Antennen und Basisstationen nach einem Software-Update, dem sogenannten Retrofit, weiter genutzt werden. In der Branche spricht man deswegen von einem fließenden Übergang von 4G über 4,5G hin zu 5G. Erste reguläre 5G-Netze werden wohl zwischen Mitte 2019 und 2020 in Deutschland in Betrieb gehen. Der Einstieg in den Mobilfunk im Bereich der Millimeterwellen wird in Deutschland Jahre später erwartet.
Eine Einrichtung der Bundesregierung, um potenzielle Auswirkungen neuer Technologien vorausschauend und umfassend zu analysieren. Das ist das TAP, das Büro für Technikfolgenabschätzung in Berlin. Und im Studio begrüße ich Professor Dr. Armin Grunwald. Er ist Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung und Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Professor Grunwald, wir reden viel über die Risiken von Mobilfunkgeneration 5G, meinen häufig aber die sicherheitsrelevanten Risiken, also ob ein chinesischer Hersteller nun unsere Mobilfunkmasten ausstatten soll, aber eigentlich wenig über die gesundheitlichen Auswirkungen. Warum ist diese Schieflage eigentlich zustande gekommen?
Also es ist oft so, dass man bei neuer Technik zuerst auf das Positive schaut. Das haben wir in der Vergangenheit oft gehabt. Und Es braucht dann die Sorgen von Menschen, die kritisch nachfragen. Ist das denn wirklich alles nur Hochglanz oder hat es vielleicht auch eine dunkle Seite? Wir kommen jetzt ja genau in die Diskussion rein. Man kann sich immer fragen, hätte man das nicht auch schon früher tun können? In der Tat, wir haben ja eine lange Geschichte schon mit elektromagnetischer Strahlung und möglichen Gesundheitsgefahren. Aber jetzt wird es wirklich auch Zeit.
Hat sich die Situation eigentlich verändert, als UMTS eingeführt wurde beispielsweise oder noch viel früher? Wir haben 2003 ein Feature hier im Deutschlandfunk gesendet, das hieß bei Anruf Krebs, Handystrahlung zwischen Panikmache und Verharmlosung. Und wenn man das jetzt nochmal gelesen hat in Vorbereitung auf diese Sendung, dann sind eigentlich die gleichen Fragen immer noch, die gestellt werden.
Es sind die gleichen Fragen und witzigerweise im Jahre 2003 haben wir in dem TAP eine Studie für den Deutschen Bundestag gemacht zum Thema Gesundheitsgefahren von Mobilfunk. Wir haben damals zig Studien ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keine messbare, keine nachweisbare Evidenz für Gesundheitsgefahren. Und jetzt nach den über 15 Jahren hat der Deutsche Bundestag uns erneut beauftragt, weil eben, wie Sie sagen, über UMTS und ja eine weitere Ausdehnung der elektromagnetischen Strahlung, der Nutzung dieser Strahlung, vielleicht etwas Neues in die Welt gekommen ist, die Forschung neue Ergebnisse hat. Es sind zigtausend Studien weltweit gemacht worden und man hat aber bisher keine wirkliche Evidenz gefunden.
Ich habe mir den Arbeitsplan des Büros für Technikfolgenabschätzung für 2019, 2020 einmal angeschaut, das der Bundestag beschlossen hat. Da taucht eigentlich das Thema Elektrosmog, Mobilfunk, 5G, gesundheitliche Auswirkungen gar nicht auf. Warum?
Also das Thema 5G taucht nicht explizit auf. Das Thema elektromagnetische Strahlung schon. Da sind wir gerade dabei, auch jetzt in der letzten Phase, den Bericht fertigzustellen. Das wird ein Update des Berichts von 2003 sein und da ist in der Tat eine Menge zwischendurch passiert. Natürlich kann man fragen, hätte uns der Bundestag nicht auch schon vor ein oder zwei oder fünf Jahren mit 5G beauftragen können? Ist halt nicht passiert und da bin ich der Falsche, um das zu beantworten, warum. Wir hatten eine schöne Studie vor 16, 17 Jahren zur Nanotechnologie und da waren wir in der Tat die Ersten, die über Gesundheitsgefahren von synthetischen Nanomaterialien nachgedacht haben und dann auch ganz klar gesagt haben, das kann man nicht einfach so laufen lassen. Wir wissen viel zu wenig, wir wissen nicht einmal, ob es Risiken gibt. Das muss aber jetzt schnellstens erforscht werden.
Wie gefährlich ist die Mobilfunkgeneration 5G? Löst sie Krebs aus? Welche gesundheitlichen Folgen hat sie? Und wie berechtigt ist die Angst vor der Handystrahlung? Dieser Frage geht Volkert Wildermuth nun im folgenden Beitrag einmal nach.
5G, das klingt neu, aber tatsächlich werden aktuell Frequenzen versteigert, die im Bereich der schon heute genutzten Mobilfunknetze liegen.
Da kann man durchaus auf das bestehende Wissen zurückgreifen für eine Risikoabschätzung.
Dr. Sarah Driessen von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Universität Aachen ist die Projektleiterin des EMF-Portals. In dieser Datenbank zur Wirkung elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit sind fast 30.000 Studien erfasst. Viel Forschung, aber es zeigt sich, dass eine Masse an Daten nicht unbedingt schon Wissen ist.
Eine klare Schlussfolgerung kann man da nicht ziehen und ein klares Bild zeichnet sich auch nicht ab. Also es gibt möglicherweise ein geringes Risiko für Hirntumoren, aber insgesamt sind die Daten eher inkonsistent.
Konkrete Hinweise liefert vor allem die Interphone-Studie. In 13 Ländern wurden über 5000 Patienten mit unterschiedlichen Hirntumoren und eine gesunde Kontrollgruppe befragt. Dabei zeigte sich überraschenderweise, dass Menschen, die gelegentlich bis häufig mit dem Handy telefonieren, etwas seltener Hirntumoren bekommen. Der Trend kehrte sich für die Gruppe der stärksten Nutzer um. Diese Vieltelefonierer bekamen etwas häufiger Hirntumoren.
Aber das war auch nur in sehr kleinen Gruppen der Fall und damit ist es auch mit einer statistischen Unsicherheit behaftet, weil es nur sehr wenige Personen betroffen hat.
Trotzdem stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung Handystrahlung vorsichtshalber als möglicherweise krebserregend ein. In der gleichen Kategorie befinden sich auch Ginkgo-Extrakte, Benzindämpfe und der Arbeitsplatz Feuerwehr. Dr. Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, sieht in den epidemiologischen Studien aktuell keine belastbaren Hinweise auf ein Krebsrisiko durch Handys.
Wir sind aber auch der Meinung, dass wir noch nicht lange genug Erfahrung haben. Und deswegen raten wir sehr zur Vorsicht und sagen nicht, es ist sicher für alle Zeiten, sondern wir wissen es heute noch nicht und heute ist eben dieser Zusammenhang noch nicht nachgewiesen.
Schließlich treten manche Krebsarten erst nach vielen Jahren auf. Deshalb wird die Wirkung von Handystrahlung auch in Tierversuchen erprobt. Kürzlich wurden zwei Arbeiten des Nationalen Toxikologieprogramms NTP der USA und des Ramazzini-Instituts aus Italien veröffentlicht. Beide haben Tausende von Ratten und Mäusen jeden Tag ihres Lebens Handystrahlung ausgesetzt. Inge Paulini und ihre Kollegen am Bundesamt für Strahlenschutz haben sich die Studien genau angesehen.
Wir sind der Meinung, dass es klare Hinweise gibt, dass diese Ratten, nur die männlichen Ratten, eine bestimmte Art eines Tumors bekommen haben. Wir sind aber der Meinung, dass das nicht ein klarer Beweis ist, dass tatsächlich diese Mobilfunkstrahlung Tumoren regelmäßig auslöst, weil wir fanden, dass die Studien Schwächen haben.
In der NTP-Studie traten die Effekte zum Beispiel bei unrealistisch hohen Strahlungsintensitäten auf. Es gab auch unerwartete Befunde. Die Kontrolltiere in der NTP-Studie entwickelten zwar keinen Krebs, trotzdem starben sie früher als die bestrahlten Ratten und Mäuse. Sarah Driessen findet trotz dieser Widersprüche, dass die Ergebnisse nicht ignoriert werden dürfen.
Es gibt viel Kritik an diesen Studien, aber die Autoren können meines Erachtens das meiste davon gut entkräften. Und interessant ist bei diesen Studien, dass bei den Tieren Tumoren gefunden wurden, die vom Typ her den Tumoren ähneln, die auch in den epidemiologischen Studien gefunden wurden.
Die Hinweise auf ein mögliches geringes Krebsrisiko sollten deshalb weiter untersucht werden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung plant in den nächsten Jahren eine Neubewertung der Handystrahlung. Selbst wenn diese dann in die Kategorie wahrscheinlich krebserregend kommen sollte, bedeutet das nicht automatisch das Ende des Mobilfunks oder einen Stopp für 5G. Das zeigt das Beispiel des roten Fleischs, das als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird.
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Wie viele Risiken sind wir bereit, für welche Vorteile in Kauf zu nehmen? Und da müssen auch einfach andere Gruppen noch mit ran.
Herr Professor Grunewald, es ist eigentlich eine immer wiederkehrende Situation, nicht nur bei der Diskussion um Mobilfunkstandard 5G. Es gibt eine Studie mit Hinweisen, dann heißt es, es ist kein klarer Beweis. Die Studie hat Schwächen, trotz dieser Widersprüche darf man die Ergebnisse aber nicht ignorieren. Wie kommt man aus dieser Schleife wieder raus?
Also zunächst einmal verstehe ich, dass es für Bürgerinnen und Bürger einfach schwer nachvollziehbar ist. Man hätte ja gern, dass die Wissenschaft klar sagt, ja oder nein, krebserregend oder nicht. Leider ist die Welt nicht so. Und gerade hier im Bereich elektromagnetischer Strahlung, wo jetzt wirklich seit 20, 25 Jahren weltweit ganz viel Forschung gemacht wird, ist das Bild diffus. Man kann aber immerhin, glaube ich, so viel sagen, wenn es ein klares Krebsrisiko durch Strahlung gäbe, dann hätte man es in diesen vielen tausend Studien auch gefunden. Wenn es eins gibt, dann gibt es ein sehr kleines. Und wie in allem, was wir so haben mit Umweltgiften oder mit anderen Belastungen, ist immer das ganz Kleine ganz schwer nachzuweisen. Was heißt so ein Wort wie möglicherweise krebserregend? Was bedeutet das jetzt? Was gibt es denn, was absolut nicht krebserregend ist? Und es ist dann letztlich in der Tat zum Schluss, wie Frau Paulini sagte, eine Abwägungsfrage.
Aber was ist ein klares Ergebnis einer Studie? Und wie viele Studien müssen ein klares Ergebnis liefern, damit man sagt, man hat diesen Zusammenhang Mobilfunk, 5G-Generation und Tumorerkrankung wirklich evident nachgewiesen?
Also es gibt in der Epidemiologie Standards, statistische Standards. Das sind ja große Fallzahlen, die man braucht. Und dann macht man statistische Auswertungen und da gibt es Standards, wann man gewisse Schwellenwerte hat, gewisse Evidenzen hat, wo man sagt, okay, da ist jetzt vermutlich was. Und wie eben in dem Beitrag ja schön gezeigt wurde, bei manchen Studien, bei wenigen hat man solche kleinen Evidenzen gefunden. Da sagen dann andere, da waren die Fallzahlen zu klein. Also Epidemiologie ist ein ganz schwieriges Forschungsfeld. Ich meine, ich denke mal im Moment an die Stickoxid-Diskussion, ja ganz anderes Feld. Aber auf einmal kommt es da auch zu der Frage, wo sind denn die Messstationen? Dann hängt auf einmal das Verständnis der Ergebnisse auch davon ab, wo Messstationen stehen. Das macht ein bisschen deutlich, wie schwer das Ganze zu verstehen ist und dass man hier wirklich mit einfachen Schlussfolgerungen vorsichtig sein muss.
Der Philosoph Jan Skutlarek hat ein Buch geschrieben, aktuell Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Und er redet von einem toxischen Zweifel. Ist die Diskussion bei Mobilfunk 5G auch in diesem Stadium angekommen, dass es toxische Zweifel gibt, ob die Studien stimmen, ob die Aussagen, die Interpretationen richtig sind?
Also zunächst einmal, es gibt ja in der Tat solche toxischen Zweifel. Ich denke mal gerade an den Majestix aus Asterix und Obelix, der immer Angst hat, dass der Himmel ihm auf den Kopf fällt und vor lauter Angst nicht mehr zum Regieren kommt. Ja, das gibt es in der Tat. Das sehe ich bei der ganzen Strahlungsdiskussion eher wenig. Ich finde es eigentlich gut, dass Menschen sich Sorgen machen. Sich Sorgen machen heißt doch, man akzeptiert nicht einfach, was da so vor sich geht, sondern man stellt kritische Fragen. Und für mich sind kritische Fragen zunächst eine Ressource, die wir als Gesellschaft auch ernst nehmen und nutzen sollten, um uns besseres Wissen zu verschaffen, um uns expliziter, klarer zu werden, welche Risiken nehmen wir denn auf uns, welche sind wir bereit zu tragen und wo ist die Grenze. Also von daher finde ich eigentlich solche Diskussionen völlig nicht nur legitim, sondern die haben sogar was Konstruktives. Außer natürlich, es kippt auf eine Seite, wo man vielleicht dann sagen würde, jetzt wird es aber vielleicht so verschwörungstheoretisch, dass man es dann auch nicht mehr als Ressource nutzen kann, wo es dann nur noch destruktiv wird.
Aber die Wissenschaft muss auch immer mehr heutzutage und häufiger feststellen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht automatisch Einfluss auf die Risikowahrnehmung auch der Bevölkerung und des Einzelnen haben. Wie geht man dann damit um, dass es nicht diesen Automatismus gibt oder diese Linearität?
Also da würde ich auch sagen, wissenschaftliche Risikowahrnehmung ist eine Form der Risikowahrnehmung. Es gibt auch andere Formen, die auch ihre eigene Legitimität haben. Also beispielsweise, wenn volkswirtschaftlich Risiken ausgerechnet werden, statistisch, dann sind das Zahlen, die sozusagen Durchschnittswerte abbilden. Wie aber zum Beispiel diese Durchschnittswerte verteilt sind auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, geht aus solchen Zahlen gar nicht hervor. Oft fehlt der wissenschaftlichen Risikobewertung die Dimension der Verteilung des Risikos. Und da sind Menschen durchaus empfindlich und fragen nach, werde ich einem Risiko ausgesetzt, werden andere ausgesetzt, warum gerade ich und so weiter. Das ist durchaus eine Dimension, die Wissenschaft oft nicht gut sieht.
Ein Buch, was ich immer wieder gern zur Hand nehme, das ist schon viele, viele Jahre alt. Das heißt, Risiko ist ein Konstrukt. Es ist in Hochzeiten der Technikphilosophie erschienen. Wie kann man diesen Begriff auch bei der Diskussion um die Gefahren von Mobilfunkstrahlen anwenden? Also wie konstruiert sich dieses Risiko?
Es wird konstruiert von uns, indem wir etwas als ein Risiko wahrnehmen. Das ist bei Gesundheitsgefahren relativ offensichtlich, denn niemand möchte sich Gesundheitsgefahren ausgesetzt sehen. Bei vielen anderen Fragen ist es dann oft schon eher eine Sache, was ist für manche Menschen ein Risiko, was für andere vielleicht ein Vorteil ist. Und schon ist man wieder in dieser Verteilungsdiskussion. Konstrukt heißt, wir nehmen es auf uns, wir erzeugen die Welt, die Risiken dann bereithält. Ulrich Beck hat das schön mit diesem Wort von der Risikogesellschaft auch in Worte gefasst. Danach sind es eben nicht einfach mehr Naturgefahren, sondern alles, was uns betrifft, hängt auch mit unseren eigenen Entscheidungen zusammen. Also in dem Sinne ist Strahlungsrisiko ja nichts einfach Natürliches, sondern es ist von Menschen gemacht, von bestimmten Menschen, von Firmen, von Forschern, aus guten Gründen, die damit zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken wollen. Und andere Menschen fühlen sich dadurch bedroht. Das ist sozusagen eine ganz normale Situation der Risikokonstruktion.
Das mögliche Krebsrisiko steht im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion und Mobilfunkkritiker behaupten, es gäbe noch eine Vielzahl weiterer Wirkungen der Handystrahlung. Und Volkert Wildermuth hat sich für uns einmal die Belege genauer angeschaut.
Handystrahlung gehört rein physikalisch zu den Mikrowellen und die können bekanntlich Gewebe erhitzen. Die aktuell gültigen Grenzwerte sollen diesen sogenannten thermischen Effekt begrenzen. Das reicht aber nicht aus, meint der Architekt und Baubiologe Jörn Gutbier, Vorsitzender des Vereins Diagnose Funk.
Wir wissen, dass es spezifische Wirkungen gibt der Mobilfunkstrahlung auf das Nervensystem, auf das Gehirn, dass es das Hormonsystem beeinflusst, dass es DNA und Zellen grundlegend verändern kann. Und vor allen Dingen haben wir ein sehr klares Bild in Bezug auf die Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit bei Männern und bei Frauen. Und deshalb fordern wir ein Moratorium zum Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes.
Wir wissen. Das klingt erst einmal überzeugend. Auf der Webseite von Diagnose Funk finden sich auch Studien über Studien, die alle eines zeigen sollen. Handystrahlung ist gefährlich. Es fällt auf, dass Studien mit anderen, eher beruhigenden Ergebnissen fehlen. Zum Beispiel das deutsche Mobilfunkforschungsprogramm. Nun kommt es bei wissenschaftlichen Studien nicht auf die Masse an, sondern auf die Qualität. Kürzlich ist eine Überblicksarbeit zum Thema DNA-Schäden erschienen. Es gab über 200 Studien. Auffällig war, dass vor allem sehr kleine Studien DNA-Schäden beobachteten. Die aber sind anfällig für statistische Fehler. Große, gut kontrollierte Studien dagegen können keinen Effekt der Handystrahlung auf das Erbgut nachweisen. Diesen Trend beobachtet die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Inge Paulini, generell bei Forschungen zu den nichtthermischen Effekten.
Diese Studien überzeugen uns dann erst, wenn sie nach gängigen wissenschaftlichen Qualitätskriterien durchgeführt sind und wenn sie reproduzierbar sind. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Der einzige Effekt, den wir kennen, ist tatsächlich der thermische Effekt.
Genau das ist ja die Kernfrage der Auseinandersetzung. Was ist Evidenz? Die Aussage, es gäbe kein konsistentes Bild, ist eine der Strategien, um die Debatte offen zu halten.
Kontert Jörn Gutbier. Eine Strategie der Mobilfunkfirmen, die von den Regulierungsbehörden mitgetragen würde. Für besonders problematisch hält er die Rolle der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung, ICNIRP, auf deren Empfehlung die Grenzwerte in den meisten Ländern beruhen.
Das Interessante ist ja, wer ist die ICNIRP? Die ICNIRP ist ein privater Verein mit Sitz in München. Die haben in der Regel 12 bis 14 Mitglieder, sind keiner Kontrolle unterworfen und auch niemandem Rechenschaft schuldig.
Das Journalistenteam Investigate Europe hat vielfältige Verflechtungen zwischen ICNIRP und den zuständigen Behörden nachgewiesen. Das ist allerdings wenig überraschend, denn ICNIRP wurde ursprünglich zur Koordination eben dieser Behörden gegründet. Die Vorwürfe gegen das ICNIRP hält Sarah Driessen vom EMF-Portal für überzogen.
Die ICNIRP besteht auf jeden Fall aus renommierten Wissenschaftlern, die sicher alle einen guten Job machen, aber ich verstehe, dass die Kritiker sich da zu wenig berücksichtigt fühlen. Und die Berufung in die ICNIRP ist ja auch nicht ganz klar, wie das immer läuft. Von daher verstehe ich auch die Kritik an dem Gremium. Trotzdem bin ich überzeugt von der Arbeit, die dort geleistet wird.
Die besteht vor allem in der Festlegung von Grenzwerten. Jörn Gutbier verweist auf die Schweiz, die deutlich geringere Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung hat. Das stimmt. Entscheidend für das Risiko sind aber nicht die Grenzwerte, sondern die tatsächliche Strahlenbelastung. Und die liegt auch in Deutschland unter den Schweizer Grenzwerten, sagt Inge Paulini.
Wir sind mit den Strahlungsintensitäten, die tatsächlich uns umgeben, die auf unseren Körper einwirken, weit, weit unterhalb der bei uns geltenden Grenzwerte. Und deswegen ist es nicht so, dass ein bisschen niedriger angesetzte Grenzwerte ein höheres Sicherheitsniveau bieten, sondern die Frage ist ja, was wird tatsächlich durch die Strahlungsintensitäten ausgeschöpft?
Kritiker sagen, das in Europa gültige Vorsorgeprinzip verlangt, dass der Ausbau von 5G gestoppt wird, bevor nachgewiesen ist, dass es keinerlei Schäden verursacht. Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz plädiert für einen vorsichtigen, aber pragmatischen Ansatz.
Wir können jetzt ja nicht Alarm schlagen für etwas, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir also keine Hinweise haben, dass es gesundheitliche Wirkungen gibt bei den höheren Frequenzen, die demnächst angewendet werden sollen. Und da wollen wir zur Sicherheit noch weitere Forschung betreiben.
Wir haben es eben im Beitrag gehört, Professor Grunwald, das in Europa gültige Vorsorgeprinzip verlangt, dass der Ausbau von 5G gestoppt wird, bevor nachgewiesen ist, dass keine Schäden entstehen. Dieses Vorsorgeprinzip, wird das in Deutschland denn eingehalten und wie weit reicht es?
Also zunächst einmal ist das so nicht zutreffend. Das Vorsorgeprinzip fordert überhaupt nicht, dass von irgendetwas, einem Stoff, einer Strahlung, erstmal nachgewiesen werden muss, dass es total unschädlich ist, bevor es in Verkehr gebracht werden kann. Das ist gerade umgekehrt. Das Vorsorgeprinzip erlaubt, zurückhaltende Maßnahmen bis hin zum Moratorium, wenn es ein auf Englisch reasonable concern gibt, also wenn es einen Verdacht gibt, der vernünftig ist, der begründet ist, der plausibel ist. Das heißt, da muss eine gewisse Evidenz sein und über das, was Evidenz ist, wie evident ist evident genug, streiten sich ja auch gerade dann eben die unterschiedlichen Parteien. So gesehen, das Vorsorgeprinzip gilt, das ist europäische Gesetzgebung, das gilt natürlich bei uns, aber es ist eben nicht so einfach, dass man damit schnell mal was verbieten kann, nur weil man einen Verdacht hat.
Aber wenn im Fall Mobilfunk 5G das Kind dann möglicherweise doch in den Brunnen gefallen ist, also man große gesundheitliche Schäden nachweisen kann, dann wird man doch diese Technik nicht stoppen.
Also wenn man große gesundheitliche Gefahren nachweisen kann, sind wir schon aus dem Bereich des Vorsorgeprinzips raus. Dann geht es um Gefahrenabwehr, dann ist der Staat verpflichtet, Gesundheit und Leben seiner Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Und dann wird das auch passieren. Ich denke einmal an die Asbestgeschichte, ja, wo jahrelang, jahrzehntelang vertuscht worden ist, was Asbest für Folgen hat. Als das rauskam, ist dann innerhalb relativ kurzer Zeit, man kann immer noch sagen, es hat zu lange gedauert, aber ist dann der Ausstieg beschlossen worden.
Kann man das vergleichen? Mobilfunk, das ist aus meiner Sicht eine ganz andere Qualität. Also das verbindet die Welt, das treibt die Industrie und das ist auch in der persönlichen Kommunikation eigentlich die Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen geworden. Da kann man doch nicht einfach sagen, wir halten an und wir entsorgen den Mobilfunk.
So schlimm wird es sicher nicht kommen, weil ja Mobilfunk seit 20, 25 Jahren mittlerweile läuft. Und dass da jetzt noch sozusagen große Probleme auftreten nach der langen Zeit, das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. 5G ist ja eine neue Form, nicht ganz neu, aber in der Intensität und in der Zuspitzung schon auch mit neuen Facetten versehen. Und wenn man 5G aus solchen Gründen nicht in Betrieb nehmen würde, folgt daraus nicht, dass man die bisherige Handywelt irgendwie abschaffen müsste.
Die Vorteile von 5G, die liegen, so hat man den Eindruck, häufig auf Seiten der Industrie, das Internet der Dinge, Maschinen, die vernetzt sind für den Verbraucher, für uns als einzelne Person, sieht man eigentlich bisher kaum Vorteile, weil die bestehenden Netze viele Dinge auch schon erfüllen können. Liegt daran oder krankt darin auch ein bisschen die Diskussion um die Einführung dieses neuen Standards, dass man denkt, für die Industrie ist es gut, aber für den Verbraucher eigentlich nicht?
Also das ist genau so ein schöner Punkt, den wir oft in der Wissenschaft nicht so gut beachten, dass immer Risiken für jemanden sind und Chancen sind auch Chancen für jemanden. Und dann sind wir schnell in der Frage, für wen sind die Chancen da und für wen die Risiken. Beispiel Gentechnik, ja, Monsanto sozusagen verdient daran, aber wenn gentechnisch veränderte Nahrungsmittel problematisch wären, dann wären wir letztlich die Dummen. Und dieses Verteilungsproblem trifft natürlich hier auch zu.
Der Fall 5G, Indizien und Beweise zu Gesundheitsgefahren des Mobilfunkstandards 5G, das war Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit Professor Armin Grunwald, Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag und Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie, mit Beiträgen von Jan Rähm und Volkert Wildermuth. Die Moderation hatte Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.